SWR 2.
Geht Ihnen manchmal auch alles zu schnell? Nicht nur persönlich, sondern ganz generell. Wenn ja, dann sind Sie nicht allein mit diesem Eindruck. Die Klage über das rasante Tempo, das in unserer westlichen Gesellschaft vorgegeben wird, ist allgegenwärtig. Die westlichen Gesellschaften leben nicht nur finanziell über ihren Möglichkeiten. Alles soll größer, besser und schneller werden. Wieso eigentlich? Der Psychoanalytiker und Autor Hans-Joachim Marz sagt, die führenden Köpfe, aber auch die einzelnen Menschen seien in einer Narzissmusfalle gefangen. Zu lesen in seinem Buch »Die narzisstische Gesellschaft«. Kann man denn eine ganze Gesellschaft auf die Couch legen? Ja, findet Hans-Joachim Marz, den Angelika Schett in Halle besuchte.
Hans-Joachim Marz, um überhaupt zu begreifen, was Narzissmus genau meint, wir benutzen das Wort oft, aber vielleicht ist es nicht so klar. Seit Freud ein Begriff von verschiedenen bearbeitet. Was ist für Sie jetzt das zentrale Moment am Narzissmus?
Es ist vor allen Dingen eine Selbstwertstörung. Also Menschen, die in sich Unsicherheiten, Minderwertigkeitsgefühle tragen. Und das Verallgemeinerungswürdige ist, dass sie alle eine Kindheit hatten, in der sie nicht wirklich gut angenommen, bestätigt, letztlich nicht ausreichend geliebt worden sind. Also nicht um ihrer selbst willen. Und das ist weit verbreitet, dass Kinder sehr rasch lernen sollen, also so werden sie behandelt, dass sie abspüren müssen, was die Eltern wollen, letztlich als Vertreter der Gesellschaft, wie sie sein sollen, um in der Gesellschaft eine gute Entwicklung, Karriere machen zu können. Und das heißt, dass sie nicht um ihrer selbst willen bestätigt werden. Und so bleibt eine tiefe Bedürftigkeit offen, die als narzisstische Kränkung und Verletzung dann das weitere Leben bestimmt.
Eine Bedürftigkeit, die uns auch noch sehr beschäftigen wird, vorweg jedoch, man unterscheidet ja zwischen gesundem und gestörtem Narzissmus. Das wird ja so ganz einfach auch nicht sein. Ganz ohne Narzissmus wäre ja auch nicht gut. Wie ziehen Sie da die Grenze? Wann fängt es an, eine Störung zu sein?
Na, die Grenze ist ganz einfach gesagt das subjektive Leiden an der eigenen Selbstwertproblematik. Und Sie haben recht, von einem gesunden Narzissmus spricht man, wenn ein Mensch also auch in seiner frühen Entwicklung so bestätigt worden ist und so angenommen worden ist, dass er gut zu sich sagen kann, ich weiß, wer ich bin und so wie ich bin ich in Ordnung, bin ich gut, ich kann Probleme des Lebens bewältigen. Also ich kenne meine Möglichkeiten, aber auch meine Grenzen. Das ist oft etwas, was die narzisstische Störung nicht wahrhaben will. Und im Gegensatz dazu ist eben der narzisstisch gestörte Mensch oder der nicht narzisstisch ausreichend bestätigt wurde, einer, der nie genug bekommen kann, der im Grunde genommen den inneren Selbstwertmangel glaubt, er sei schuld daran und müsse sich jetzt sozusagen die Anerkennung verdienen. Und das wird zu einem Antreiber fürs ganze Leben mit der großen Illusion, dass man sich das verdienen könnte, was aber im Grunde genommen als Liebe nur geschenkt werden kann und nicht durch Leistung erworben werden kann.
Hans-Joachim Marz, für wahr, Liebe sollte man sich nicht verdienen müssen, funktioniert auch nicht. Nun, Sie haben es ja schon angedeutet, die meisten von uns hätten eine solche Störung, weil sie eben in der Kindheit nicht so angenommen wurden, wie sie hätten angenommen werden müssen. Dieses Optimale, wirklich voll angenommen zu sein, scheint mir jetzt auch eine Gnade, die wirklich wenigen zuteil wird, was aber doch nicht heißen muss, dass dann alle mit so einer Störung davon kommen.
Na, ich glaube, es sind wirklich sehr viele betroffen. Deshalb auch dieser Blick auf Gesellschaftsentwicklung. Natürlich, in meiner Arbeit habe ich es mit den individuellen Schicksalen zu tun, wo ich eben sehr häufig die eben beschriebene narzisstische Problematik sehe. Aber wenn man sich die Gesellschaft, die Entwicklung der Gesellschaft anschaut, also Leistungsgesellschaft, Konsumgesellschaft, Wachstumsgesellschaft, das sind alles narzisstische Themen. Also eine Gesellschaft, wenn man mal das wie eine Person begreift, die nicht genug bekommen kann, die keine Grenze mehr kennt, die entgrenzt ist, wo es immer nur um Wachstum geht, immer mehr und die Krise, in der wir uns befinden als Finanzkrise und am Ende eine Wirtschaftskrise ist ja ein Ausdruck dafür, dass wir die Mehrheit dieser Menschen in einer Gesellschaft nicht mehr genug bekommen. Wir leben auf Pump. Wir sind eine Schuldengesellschaft geworden. Auch das ist im Grunde genommen ein klassisch narzisstisches Thema, über seine Verhältnisse zu leben, sich also mehr zu wünschen, zu wollen und mehr einzubilden, als wirklich real gegeben ist. Und dieser Blick auf die Tendenzen einer Gesellschaft, die erlauben es mir eben auch, da den Begriff des Narzissmus anzuwenden.
Sie schreiben ja auch, dass der narzisstisch gestörte Mensch nicht entspannt in sich ruhen könne. Er sei in ständiger Unruhe, getrieben vom Wunsch nach echter Erfüllung, die er nicht kriegt. Er hat ja nur so Ersatzerfüllungen. Dafür gibt er alles, aber wird nie wirklich roh dabei. Und diese ganze Unruhe und dieses permanente wieder was Neues finden, kann man schon sagen, das gibt's individuell, gibt's auch gesellschaftlich.
Ja, ich stelle sogar einen Zusammenhang her. Wenn sehr viele Menschen von dieser inneren Unruhe, also dem Zustand, nicht befriedigt zu sein und immer mehr wollen und eigentlich suchen sie individuelle Bestätigung, letztlich liebevolle Annahme und glauben nun durch Leistung, durch Anstrengung, durch Besonderheiten, diese auch Anerkennung zu bekommen. Man kann berühmt werden, man kann Geld verdienen, aber man erfährt nicht diese wirkliche innere Sättigung, die nur sozusagen gegeben wäre, wenn man die frühe liebevolle Bestätigung erfahren hätte. Dieses Prinzip dominiert unsere Gesellschaft zunehmend, dass es nicht mehr genug gibt. Immer mehr, immer größere Anstrengungen, immer höhere Leistungen, immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Action. Also die Gesellschaft kommt auch nicht mehr zur Ruhe. Es gibt keine entspannte Gesellschaft mehr. Es gibt eine hektische Gesellschaft, eine, die immer mehr von den Menschen abverlangt, um in ihr bestehen zu können, um noch Erfolg zu haben. Und das ist nur möglich, weil ein großer Teil, eine Mehrheit der Menschen in dieser Gesellschaft so strukturiert sind und deshalb auch in die Gesellschaft tragen, was sie eigentlich suchen und nicht mehr finden können.
Hans-Joachim Marz, Sie wurden bekannt mit Ihrem Buch Der Gefühlsstau. Da ging es um die Zeit in der Ex-DDR. War das damals anders in der damaligen DDR? Also waren die Leute da weniger narzisstisch, weil sie ja sich gar nicht solche Ersatzbefriedigungen im Konsum erlauben konnten?
Also im Prinzip war es nicht anders, hatte nur andere Formen. Bei der Besprechung des narzisstischen Problems unterscheide ich auch zwischen Größen selbst und Größen klein. Im Größen selbst muss man immer den inneren Mangel irgendwie aufblähen, übertünchen durch besondere Leistung. Im Größenklein dagegen versucht man durch Anpassung, durch Unterwerfung doch noch irgendwie die Bestätigung zu bekommen, die man so dringend braucht. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Kompensationsformen. Und wenn man so will, war die deutsche Teilung gut geeignet. Im Osten ist die narzisstische Problematik viel stärker im Größenklein, in der Unterwerfung, in der Anpassung ausgelebt worden und im Westen mit dem Wirtschaftsaufbau im Größen selbst, also immer besser, größer werden. So hat auch die deutsche Teilung dazu beigetragen, dass wir die narzisstische Problematik ja in zwei verschiedenen Weisen, also wie die zwei Seiten derselben Medaille ausgelebt haben und dadurch vielleicht auch gar nicht so schnell erkannt haben, dass wir aber ein gemeinsames Problem haben, das ich jetzt versuche, eben mit einer narzisstischen Störung zu beschreiben. In Deutschland kann man das wie im Labor beobachten.
Leuchtet auch sehr ein, aber ich möchte doch fragen, beispielsweise Freud fand ja, dass jeder Wunsch einen weiteren nach sich zieht, wenn er erfüllt wird. Man könnte ja nun sagen, dass wir in einer Ökonomie leben, die das auf ihre Fahne geschrieben hat und tatsächlich einen Wunsch nach den anderen befriedigt, pseudo-befriedigt, damit wieder neue entstehen. Da ist ja sowieso eine Triebstruktur in uns, die so ist, jenseits jetzt von diesen Überlegungen.
Aber die ist nicht unendlich. Ich unterscheide zwischen Grundbedürfnissen und Ersatzbedürfnissen. Die Grundbedürfnisse sind alle unsere natürlichen Bedürfnisse und die folgen auch natürlichen Rhythmen und Zyklen. Also wir haben Hunger, wenn wir Nahrung brauchen und dann können wir dieses Bedürfnis sättigen, dann ist es erstmal gut, bis der nächste Hunger kommt. Es sei denn, man missbraucht dieses Grundbedürfnis, macht es zu einem Ersatzbedürfnis, dass man dann zum Beispiel Essen, Nahrungsaufnahme einsetzt, weil man nicht genug Bestätigung oder Liebe bekommen hat. Dann wird man nie wirklich satt. Dann ist man zwar körperlich satt, aber emotional ist man nicht satt und man frisst also sozusagen weiter auf einer Ersatzschiene. Und dies ist das Problem, dass im Grunde genommen die natürlichen Bedürfnisse kein Suchtpotenzial haben, sondern sie folgen einem natürlichen Rhythmus von Anspannung und Entspannung, wenn sie erfüllt sind, bis es wieder dran ist. Dagegen sind die Ersatzbedürfnisse, die anstelle dieser Grundbedürfnisse eingesetzt werden, immer suchtartig. Sie entwickeln immer eine Tendenz, mehr, mehr, mehr zu wollen. Das ist das Zeichen dafür, dass es hier um eine pathologische, von narzisstischen Bedürfnissen getragene Bedürfniswelt geht.
Ja, offenbar eine mittlerweile mehrheitsfähige Pathologie, ja, wenn man Ihrem Buch und den Gedanken darin folgen möchte. Es gibt doch so das Bemühen, das schreckliche Bemühen geradezu von Menschen, die Not, die sie eben empfanden, als sie klein waren, als sie nicht um ihrer selbst willen, wie sie sagen, Jorimarts geliebt wurden, diesen Schmerz, den das bedeutete, auch dieses Stück Entwertung der Person, das nie mehr fühlen zu müssen und alles zu tun, damit das nicht mehr hochkommt. Und dann muss man auch abwehren, was nochmal in die Nähe dieses traurigen Gefühls kommen könnte.
Ich spreche deshalb ja auch sogar davon, dass die narzisstische Störung, wie wir sagen, abwehrpflichtig ist, also um sich zu schützen. Man muss immer davon ausgehen, die Quelle, die Ursache ist in der frühen Kindheit geschehen. Und da geht es um alles oder nichts, manchmal sogar um Leben oder Tod. Wenn ein Kind auch emotional nicht ausreichend versorgt und bestätigt wird, dann mag das Kind das Gefühl haben, ich bin gar nicht lebenswert, ich bin gar nicht erwünscht und willkommen. Und das ist eine sehr bedrohliche Erfahrung. Und um die überhaupt zu überleben, muss sie überdeckt werden, verleugnet, verdrängt werden, also wie wir sagen, abgewehrt werden. Und deshalb ist es so schwierig, später als Erwachsener die Gründe für die narzisstische Problematik auch wieder zu erhellen, weil diese ganze frühe Dramatik, diese bedrohliche Dramatik damit wiederbelebt werden muss. Deshalb bedarf es, wer sich darauf einlässt, am Anfang häufig einer schützenden Begleitung, einer Unterstützung, einer Ermutigung, um sich auf diese wirklich schmerzliche Reise einzulassen.
Wir sprechen gerade im Kontext, Hans-Joachim Marz, über Ihr Buch »Die narzisstische Gesellschaft«. Jetzt mal beim einzelnen Menschen, wer kein solches narzisstisches Defizit habe, der müsste sich auch nicht dauernd kämpferisch anstrengen, der müsste nicht sich da unbeschränkt verbessern, ebenso wenig wie die Gesellschaft. Also kein Wachstum, keine Werbung, keine Programme, keine Trophäen. Vermarktung braucht man nicht, weder für sich noch in einer Gesellschaft, wenn diese Störung nicht vorhanden wäre. Das ist ein ziemlicher Rundumschlag.
Also ich weiß natürlich aus meiner Arbeit, dass Menschen, die an diesem ihrem narzisstischen Problem arbeiten und das verstehen, erinnern, auch emotional verarbeiten können, andere Lebensformen finden und vorziehen, die viel ruhiger ist, die also nicht so viel Wachstum, nicht so viel Konsum braucht, die zufriedener ist eben in den alltäglichen Auf und Ab, in den normalen freundlichen Beziehungen und so weiter. Also da ist das mehr, immer mehr haben kein Thema mehr, sondern es bestimmt eine gute Beziehungskultur des Lebens, sich unverstellt mitteilen und zeigen zu können, Gefühle äußern zu dürfen, indem man auch angenommen wird. Das ist praktisch eine ganz andere Lebensform, die der bisherigen, der narzisstischen vorgezogen wird. Natürlich kann man sich das im Moment bezogen auf eine Gesellschaft schwer vorstellen. Wie wäre diese Gesellschaft? In der Vorstellung wäre sie mit Sicherheit friedfertiger, weniger aggressiv, würde weniger Stress verursachen. Wie das zu organisieren ist, das wäre dann natürlich eine Aufgabe der Politik und der Ökonomie, die leider nach meiner Einschätzung diese psychosoziale Dimension häufig nicht gerne wahrnimmt oder wirklich vernachlässigt bei den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen.
Bleiben wir nochmal beim einzelnen Menschen, der für sich ganz tief denkt, er sei nicht gut genug, sei nichts wert, schafft nichts, sei ein Versager, nicht schön genug und so weiter. Und was Sie ja da feststellen, ist ja, dass diese Menschen noch so erfolgreich und noch so willkommen eigentlich in der Welt sein können. Alles, was denen an Gutem entgegengebracht wird, werde immer abgewertet. Und explizit, so kann man bei Ihnen lesen, dass jede Freude am Sieg erlischt mit dem Erlöschen der Scheinwerfer. Das Minderwertigkeitsgefühl sei eine Festung der Schmach, sozusagen voll imprägniert gegen echten Glanz. Da helfe auch keine Vernunft, die Selbstwertstörungen und die falschen Hoffnungen seien stärker. Das ist ja dann wirklich dramatisch.
Das ist dramatisch und Wir müssen uns ja nur ein bisschen umschauen. Wir haben ja ständig solche Berichte wie eigentlich scheinbar so erfolgreiche Menschen, Berühmtheiten, die viel geleistet haben in ihrem Leben, plötzlich zusammenbrechen oder in die Krise kommen, mit Drogen, mit Alkohol zu tun haben. Wenn, man könnte auch sagen, ihre besondere Leistung, das, was sie auf die Bühne gebracht haben, an Glanz verliert, dann plötzlich bricht wieder die damit verdeckte tiefe Bedürftigkeit durch und dann haben wir diese berühmten Krisen, wo man sich immer wundert, so ein erfolgreicher Mensch hat so viel Ansehen, so viel Geld, so viel erreicht im Leben und dann plötzlich steht er wie vor dem Nichts. Das sind dramatische Hinweise auf das falsche Leben im Grunde, was man auf die Bühne gebracht hat, was man auf die Bühne hat bringen müssen, um die innere Schmach irgendwie auszukleiden und damit zu kompensieren.
Sie schreiben ja auch von konarzistischen Partnern. Also es gibt ja Stars, die werden unendlich verehrt von einer Hülle und Fülle von Menschen, die völlig durchdrehen, wenn sie sie sehen. Da spielt sich ja auch gegenseitig was in die Hand.
Man wundert sich ja manchmal, diese kreischende Begeisterung, die ja schon mit einer Bewusstseinsveränderung einhergeht, da greift man sich manchmal an den Kopf und fragt sich, was ist eigentlich los? Es gibt eine Antwort aus meiner Perspektive, nämlich die, dass da so viel Sehnsucht und Bedürftigkeit angehäuft ist, die jetzt eben auf irgendeine so besondere Persönlichkeit geworfen wird. Und dann geht das in einem irrationalen Prozess, geht diese Bedürftigkeit durch. Aber noch viel harmloser, meinetwegen beim Fußballspiel, guckt das mir auch gerne an und merke aber auch, wie leicht man zu Ersatzbedürfnissen kommt. Also wenn die eigene Mannschaft, die man also favorisiert, siegt, dann freut man sich, dann ist man high, ja, und wenn sie verliert, ist man ganz traurig oder so. Aber es geht um nichts als um einen Ball, der da irgendwie hin und her geschoben wird. Ja, aber man hängt an dieses Spiel sehr viel eben von dieser verborgenen Bedürftigkeit im Guten wie im Schlechten. Da wird dieser Prozess der Projektion deutlich. Und dann kann man sagen, gut, dass es so etwas gibt, dass man auf diese Weise seine Bedürfnisse ersatzweise irgendwie oder seine Gefühle ersatzweise irgendwie abführen kann. Aber wenn man glaubt, es geht wirklich um das Spiel, es geht wirklich um die verehrte Persönlichkeit, dann ist man natürlich einem großen Irrtum verfallen und wird vor allen Dingen in seiner eigenen Entwicklung keine Chancen haben, etwas zu erkennen und zu verändern.
Wenn das so viele Menschen ja eigentlich betrifft, könnte man ja sagen, dann ist das auch ein Bedürfnis der Menschen, sich manchmal so zu verlieren, zu vergessen in wilder Verehrung.
Das halte ich auch für ganz normal. Ist immer nur die Frage, wo ist die Grenze? Ja, also man kann sich freuen, man kann sich ärgern und dann ist es wieder gut. Wenn aber damit der ganze Wert des Lebens, jedenfalls für einige Zeit, davon abhängt oder wenn irgendeine berühmte Persönlichkeit stirbt, man nun auch glaubt, nicht weiterleben zu können, deshalb, dann ist natürlich der Bogen weit überspannt. Da merkt man, wie das zur Ersatzbefriedigung gedient hat.
Was Sie ja auch finden, ist, dass Idealisierung und Entwertung das Geschwisterpaar narzisstischer Lebenskultur seien.
Die narzisstische Störung ist im Grunde genommen genötigt, um das eigene Minderwertigkeitsgefühl zu übertünchen, sich selbst immer aufzuwerten. Und dann ist es auch naheliegend, wenn man es nötig hat, sich aufzuwerten, ist natürlich es auch leicht, alles andere abzuwerten, denn damit ist man ja automatisch besser als die anderen. Also dieses Geschwisterpaar wirkt tatsächlich. Man selbst fühlt sich dann irgendwie wichtiger oder größer und andere werden abgewertet. Das ist in der Politik fast zum Stil geworden, dass man die Position der eigenen Partei hochlobt, meistens phrasenhaft, und den politischen Gegner sofort irgendwie denunziert, abwertet, auch nicht inhaltlich, sondern irgendwie schlecht macht. Das ist das typische Bedürfnis einer narzisstischen Problematik.
Dem Gedanken folgend, wenn eine Gesellschaft mit ihren Menschen, wenn die narzisstisch gesättigt wären, dann hätten wir keine schlimmen Konflikte, dann wäre das Leben soweit ganz okay.
Konflikte wird es immer geben, weil wir Menschen eben Gott sei Dank auch sehr verschieden sind. Aber es geht ja um das Ausmaß der Konflikte, also um ihre Heftigkeit und Häufigkeit. Wenn wir gesellschaftliche Entwicklungen sehen, wo es immer mehr psychisch Kranke gibt, wo es vielleicht immer mehr Gewalt gibt, immer mehr soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit und am Ende vielleicht sogar destruktive kriegerische Auseinandersetzungen. Das hat ja die Geschichte uns immer wieder gezeigt. dann muss man sich natürlich fragen, was ist mit den Menschen, was ist mit der Mehrheit? Also ein Krieg beginnt doch nicht durch ein paar Verrückte, sondern ist nur möglich, wenn eine Mehrheit das, was dann auffällige Persönlichkeiten für richtig finden, auch irgendwie brauchen und sogar glauben. Und das hat wieder eben mit der individuellen Problematik der Einzelnen zu tun, die dann massenhaft eine solche gesellschaftliche Fehlentwicklung verursachen.
Ja, und das Schwierige daran ist ja, dass die Mehrheit einer Bevölkerung so leben kann und das schon gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil eben fast alle so leben.
Das ist leider so, ne? Wenn man sagen kann, na, ich mache doch nichts anderes als alle anderen, macht doch jeder, dann wird die Pathologie zur Normalität und dadurch ist sie schwer erkennbar. Und die Absurdität dieser Entwicklung wird gar nicht mehr wahrgenommen, was aber leider im großen Stil auch im Destruktiven, wenn man einen Rassenwahn entwickelt, wenn man ein Feindbild entwickelt, ähnlichen Mechanismen folgt.
Wenn ich in dieser Gesellschaft nicht völlig untergehen möchte, dann muss ich ja eigentlich dann in diesem narzisstischen Spiel auch ein Stück weit mitspielen. Ich muss mich auch positionieren, ich muss mich in den Vordergrund drängen und. Vielleicht auch, wenn ich das gar nicht so gerne möchte, wenn ich eben nicht ganz rauskippen möchte. Also da werden ja auch bestimmte Standards gesetzt, denen die Menschen dann auch notgedrungen folgen, selbst wenn sie es vielleicht gar nicht mal so unbedingt möchten.
Ja, da ist die ganze Tragik dieser Massensuggestivkraft angesprochen. Das ist aber wirkt, dass man glaubt, ich muss mich da anpassen, ist immer auch ein Zeichen der eigenen Selbstunsicherheit. Wenn man besser bei sich wäre, also besser sagen könnte, das ist für mich gut oder nicht gut, dann wäre man nicht so abhängig von solchen Einflüssen, von Suggestionen, von Werbung, von dem, was andere machen. Dann könnte man sich mehr eine eigene Position leisten. Man hätte weniger Angst dafür, abgelehnt zu werden und damit ja wieder an die narzisstische Wunde gestoßen zu werden. Solche massenpsychologischen Tendenzen sind immer verdächtig auf eine Selbstwertproblematik der Menschen, die da solchen Suggestionen verfallen.
Und Sie finden ja auch, Hans-Joachim Marz, die Demokratie sei im Spinnennetz ihrer narzisstischen Akteure gefangen. Also kann man auch mit diesem Narzissmus an die Demokratie ran?
Ich fürchte um die Entwicklung unserer Demokratie, gerade dadurch, dass bei der Dominanz narzisstischer Strukturen, die in die Politik drängen und dort auch offensichtlich gut gebraucht werden, dass es dann nicht mehr um wirklich gute, abgewogene Entscheidungen geht, sondern dass man sich behaupten muss, dass man sich gegen andere durchsetzen muss, dass man stärker sein muss als andere. Dann geht es also nicht mehr um wirkliche Sachinhalte, sondern dann steckt die Ziehungsfrage hinter allen Entscheidungen. Also die Frage, wie komme ich zur Geltung? Wie bleibe ich an der Macht? Wie setze ich mich durch? Das wird natürlich nicht gerne zugegeben. Man versteckt das dann hinter rationalen Mitteilungen. Aber dadurch wird, denke ich, die Demokratie ausgehöhlt. Und ein Mensch mit einer starken narzisstischen Problematik sollte nicht in die Politik gehen, weil es dem mehr um seine Macht, um seinen Einfluss, sein Ansehen geht, mehr als um die Sachen, die er zu entscheiden hat. Und deshalb wäre das so wichtig, um unsere Demokratie tatsächlich auch zu retten, dass wir auf solche Einflüsse achten.
Nehmen wir den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff, der so erstaunlich nicht von seinem Amt lassen konnte und man sich schon wunderte, wie hält er das überhaupt aus, so angefeindet zu werden und noch dabei zu bleiben. Und da würde er wahrscheinlich, auch wenn Sie den Mann ja jetzt nicht analysieren können aus der Ferne, aber da ist ja wahrscheinlich auch so ein Stück weit so eine Abwehr.
Naja, das ist tatsächlich die Frage, wie hält man so etwas aus? Man hält das aus, weil man damit an einer Lebensform, die man gewählt hat, auch aus Abwehrgründen, aus in der Regel narzisstischen Abwehrgründen, festhalten muss. Denn wenn man nachlassen würde, dann würde all das frühe Elend, der frühe Schmerz, den man ja gerade mit dieser Haltung, mit Erfolg, mit der Leistung, mit der Macht verborgen hat, die würde wieder durchbrechen. Also muss man bis zum bitteren Ende daran festhalten, kann nicht nachgeben, weil man dann eine tiefe seelische Erschütterung erleiden würde. In der Psychotherapie brauchen wir das. Also wir versuchen natürlich Menschen zu ermutigen, diesen Schritt zu wagen, sich auf diese schmerzhafte Kenntnis und Erinnerung einzulassen. Aber in der Politik wird das meistens abgewertet und abgelehnt. Und bevor große Persönlichkeiten zur Therapie gehen, da muss schon sehr viel passieren.
die individuelle Not, die Menschen entwickeln, wenn eben ihnen nicht zuteil wurde, dass sie so als ganze Person angenommen wurden, als sie klein waren. Wenn die jetzt in die Therapie gehen, lässt sich diese Not überhaupt je lindern, wirklich lindern? Also ist man dann nicht damit ein Leben lang beschäftigt?
Die Not lässt sich lindern, aber nicht beseitigt. Aber die Not wächst natürlich gerade dadurch, dass man sie nicht wahrnehmen mag und nicht kommunizieren kann, nicht zum Ausdruck bringen kann. Wenn man in der Therapie, wenn es gelingt, sich auch in dem, was die eigene individuelle Not, die unerfüllten Wünsche und Bedürfnisse ausmachen, wenn man das schon mitteilen kann, dann erlebt man dadurch schon eine Entlastung, dass man das Gefühl hat, endlich kann ich das mal jemand anderem offenbaren und werde darin verstanden und angenommen. Wenn die damit verbundenen Gefühle, also der Schmerz über den erlittenen Mangel oder die Empörung über die schlechte, kränkende Behandlung, Empörung, Aggression und so weiter, wenn das alles dann auch mal zugelassen werden kann, dann hat das eine kathartische Wirkung, macht eine große Entspannung. Diese Gefühle sind ja da, nur wenn sie nicht ausgedrückt werden, dann müssen sie irgendwie anders verarbeitet werden. Dadurch entstehen viel Konflikte, soziale Konflikte. Man sucht sich dann einen Streitpartner oder man trägt das gegen sich selbst nach innen aus und entwickelt Beschwerden oder wird depressiv und entwickelt Angstzustände und so weiter. Also die Linderung durch das Wahrnehmen, das Verstehen, das Mitteilen und gefühlsmäßig zum Ausdruck bringen, das ist natürlich eine große Chance, sich wirklich da auch zu helfen oder helfen zu lassen, ohne dass damit alles gut wird und alles ungeschehen gemacht werden kann. Aber man lernt mit seinem Schicksal, auch mit den Belastungen, mit den Defiziten, mit den Verletzungen, auf diese Weise besser zurechtzukommen.
Was Sie ja da auch noch sagen, ist ein bisschen in die Richtung, dass Narzissten quasi kein Gewissen hätten, da sie keine Probleme haben, an der Börse zu zocken und so weiter.
Das ist ein zentrales Problem auch der narzisstischen Störung, das, was wir fehlende Empathie nennen. Also Empathie als die Fähigkeit, sich in andere Menschen, in andere Gefühlszustände hineinzuversetzen, weil man ja das für sich selbst abgeschottet hat. Man muss sich schützen vor der eigenen tiefen Bitterkeit und Schmerzlichkeit und Not. Und dieser Panzer führt dazu, dass man dann auch gar nicht mehr wahrnimmt, wie es anderen geht, oder man kann Entscheidungen treffen und es ist einem wurscht, was da später damit wird, welche Folgen das hat, wie andere Menschen da vielleicht zu Schaden kommen, weil man das nicht mehr wahrnimmt. Das prallt praktisch am narzisstischen Abwehrpanzer ab. Und deshalb sind Menschen mit dieser Problematik eben gefährlich, wo es um die Zukunft viele Menschen geht. Die sollten eben wirklich nicht von narzisstischen Motiven getragen sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Ausführungen, die ja sehr einleuchten, aber dass da jetzt zum Beispiel Historiker, Politologen, Soziologen denken, also jetzt ausschließlich mit dem psychologischen oder psychoanalytischen Instrumentarium, die Welt besser machen zu wollen, wenn man nämlich all den Narzissten mal klar machen würde, wo ihre Bedürftigkeit liegt, damit sie nicht so viel Unfug anrichten, ist das nicht ein bisschen zu groß als Projekt?
Diesen Anspruch hätte ich auch gar nicht. Also die Historiker oder die Ökonomen, die haben aus ihrer Sicht natürlich auch recht, aber es sind immer nur Teilwahrheiten, so wie meine Perspektive auch nur eine Teilwahrheit ist. Deshalb würde ich nicht mit meiner Sicht die Welt verändern wollen, aber dazu beitragen, sie besser zu verstehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.